Ah, Kamil, du lachst, herzlichst willkommen. Ich glaube, für uns beide gibt es nichts Entspannteres als ein desaturierendes Kind im Alter von 3 Jahren, was gerade eine Hypoxämie erleidet, dadurch tachykard wird und die Dramatik sich im Operationssaal oder dem Notfallsetting sich so zuspitzt, dass wir beide tiefenentspannt sind. Und damit herzlich willkommen zu einer, ich sage mal, normofrequenten und dennoch leicht tachypnöischen Folge von Awesome and Average. Und Kamil Albrecht sitzt mir gegenüber in seinem Zuhause und, soweit ich es richtig gehört habe, Zustand nach Dienst. Ja, ist das richtig?
That's true. Zustand nach Dienst auf diesem Mount Average. Ich bin, das war ein 3-Sterne-Alarm, da habe ich es richtig gehört.
Ganz genau, das war also eine Entsättigung hier unter 70. Ne?
Auch der einzige Job, in dem 3 Sterne nichts wert sind. Ne?
Ja, 3-Sterne-Koch ist ein geiler Job. 3-Sterne-Alarm ist immer scheiße, ja, weil man rennt. Also für alle, ja, die da nichts mit zu tun haben, Kamil, was ist ein 3-Sterne-Alarm?
Ja, man kann, im Monitoring, in der Welt des Monitoring kann man natürlich unterscheiden zwischen den Alarmen. Es muss nicht immer jeder Alarm sich anhören wie ein vergewaltigtes Kind. Und deshalb, was habe ich gesagt? Nee, und deshalb kann man den Monitor je nach Lautstärke und je nach Sound, ja, da ist es wieder, einstellen. Da gibt ja von verschiedenen Firmen gibt es ja die Überwachungsmechanismen, aber meistens gibt es 3 Stufen. Und der 3-Sterne-Alarm ist kein, wie du schon sagst, kein 3-Sterne-Koch. Auch kein 18-Sterne-Hotel in der Türkei. Nein, es ist der maximal auszulösende Alarm, der ja uns und euch sagen soll, auf Intensiv, aber auch in der Anästhesie oder im OP, dass es jetzt, ja, ich sag mal,
ein bisschen dramatischer wird, ne?
Oder, was auch tatsächlich sehr häufig vorkommt, oder es handelt sich um einen technischen Fehler. Das muss man auch machen. Das ist zum einen Technik, die wirklich begeistert, aber die auch sehr ungenau zum Teil sein kann, je nachdem, wie sich der Patient bewegt oder was da abgeht. Und zum anderen ist das auch ein ganz großer Klassiker, wenn neue Mitarbeiter kommen oder Praktikanten oder Schüler, dann kann man die schon mal mit solchen Alarmen ärgern. Kleiner Tipp nebenbei, falls du gerade in der Ausbildung bist.
Ja. Die ganzen Azubis, die gar nicht wissen, wie es weitergeht. Ey, Gott sei Dank haben wir schon ausgelernt. Ne?
Ja.
Oh, wobei, bei uns lernt man ja nie aus.
Ich sag nur, wie war das? Hol mal den Bilderrahmen fürs Blutbild und so weiter.
Ganz genau. Oder wie die Blaulichtfarbe holen, ne? Wir müssen streichen. Klassiker. Wir brauchen noch 3 AV-Blöcke in Zimmer 6.
Aber eigentlich, was Neues fällt einem nicht mehr ein, ne? Das ist so.
Ja, die hat man dann mal ab und zu zwischendurch diese Eingebung, aber dann vergisst man die so schnell, weil das ist ja so ein geistiger Ballast. Das ist ja genauso viel Ballast wie das, was da in den ganzen Talkshows von sich gegeben wird, außer bei Markus Lanz.
Genau, also bei Markus Lanz. Moritz, wie geht's dir eigentlich? Erzähl mal.
Ja, also mir geht's tatsächlich blendend. Warum geht's mir blendend? Weil, ja, ich heute Morgen aufgestanden bin und ich einen wie immer mittwochs freien Tag hatte, der natürlich wieder prall gefüllt war mit spannenden Dingen. Heute mein Average-Moment. Ich will Ihnen ganz kurz erzählen. Ich will nicht abschweifen. Wir waren bei BMW, haben den Wagen von meiner Frau weggebracht zum Service und wir haben natürlich geglaubt, dass wir beim Kauf des Wagens ein Service-Paket abgeschlossen hätten, sodass die Service-Rate übernommen wird. Ganz genau, was natürlich dann quad erat demonstrandum genauso schnell widerlegt wurde wie der Fakt, dass Bill Gates beteiligt ist im Rahmen der Ausbreitung des Coronavirus. Also wir durften 400 noch was Euro zahlen für so einen behämmerten Service von einem Mini. Und
Mini, fahrt ihr einen Mini? Achso, Sarah fährt noch
Sarah
Mini.
Fährt einen Mini, ganz genau, richtig. Und ich fahre einen Maxi. Und und dann habe ich mal ganz kurz durch die Rechnung geschaut.
Die war nicht so Mini.
Die war nicht Mini, die war wirklich prall, die Rechnung, mehrere Seiten auch natürlich aneinander geheftet für eine kleine Inspektion, die übrigens schon nach, weiß nicht, eine Dreiviertelstunde vorbei war. Da war dann aufgeführt Öl, Ölpreis, der Ölpreis ist ja angeblich gefallen und womit verdient ein Autohaus heutzutage erstens sein Geld und zweitens, wie verlieren die ihre Kunden? Ganz einfach, indem man einen Liter Öl, ganz normales 5W30 oder was das auch war, 26 Euro kosten lässt. Ne? Wenn man das bei Amazon eingibt, selbst das teuerste Premium-Produkt, ja, wenn das mit Prime-Versand noch gestern bei dir ankommt, ja, Kostet die Hälfte davon. Habe ich kurz den Typen angerufen, habe kurz da ein bisschen, ich habe nicht gemeckert, ich habe einfach ganz freundlich die Frage gestellt, warum denn die Preise so überwuchert sind.
Ja, aber ganz ehrlich, das Problem ist, wir ticken alle so, ne? Ich habe das ja auf dem Schiff auch. Wir sind ja auf dem Schiff ein privates Hospital und die Gäste, wenn die sich beschweren, die haben auch 1A dieselben Argumente wie du gerade, ne? Ja, ich war nur 2 Minuten da drin und da hat er mich irgendwie... Man vergisst natürlich, dass da eine große, schnelle Einschätzung auch erfolgt in kurzer Zeit, ne? Also jetzt nicht in 2 Minuten, aber prinzipiell ist es halt immer schwierig, auch dem Kunden sozusagen darzustellen, was man ja in Windeseile, aber sehr, sehr schnell quasi feststellt. Jetzt bei dir mit dem Öl, das ist ja vielleicht ein Produkt, das kannst du in Frage stellen, aber generell, sind solche Gespräche, glaube ich, immer gleich aufgebaut. Man kann sich das nicht so ganz zusammen konstruieren, wie es zu dem Preis gekommen ist, so insgesamt, ne? So der Faktor.
Aber man muss halt sagen, wir sind ganz klar und wir sind wirklich entspannte Charaktere, wir sind jetzt einfach absolut unzufriedene Kunden, weil man uns halt vor den Kopf gestoßen hat durch das Weglassen einer ganz banalen Sache, nämlich dem, sag ich mal, serviceorientierten Einbinden des Kundens vor dem Abschluss dieses Reparaturvertrages, um das mal juristisch korrekt auszudrücken. Denn man hätte ja einfach in 2 Sätzen Folgendes klären können. Erstens, möchten Sie ein günstigeres Öl vielleicht selber mitbringen? Ja, da würde ich als Kunde sagen, das ist aber nett, dass der mich fragt. Natürlich, ja, das mache ich.
Ja,
Nee, genau, du bindest halt gar nicht und da muss man sagen, das ist sehr, sehr schade, denn es ist ein großes Autohaus und wir werden in Zukunft ganz klar zu diesem Autohaus nicht mehr hingehen. Also das vielleicht für Hörer dieses Autohaus, den Namen jetzt nicht.
Die Rache des kleinen Mannes.
Genau. Wir werden dann nicht mehr hingehen und von uns bekommt ihr kein Geld mehr. Ja, nur um das mal zu sagen, weil ich erwarte ja jetzt beim nächsten Mal den gleichen Betrug.
Ja, aber das ist ja der Punkt. Das ist ja der Punkt. Man muss ja immer Angst haben, beschissen zu werden und das ist ja das Gefühl, was man nicht haben möchte. So.
Ich habe da schon gar keine Angst mehr.
Ja, ich weiß. Ich meine, bei Kassenpatienten und so, da musst du generell mal fragen, habt ihr jemals eine Rechnung gesehen? Ne? Also wenn ihr jetzt so das erste Mal, ich sag mal, auf dem Schiff eine Rechnung sehen vom Hospital, die übrigens bezahlt wird von der Auslandsversicherung, also keine Sorge, aber prinzipiell muss man sich schon die Frage stellen, Leute, habt ihr jemals gesehen, was eine Operation kostet oder was eine Behandlung beim Hausarzt kostet und so, ne? Also
wenn ihr bei der Bizeps-Kanzler-Krankenkasse eingereicht hättet, ja, dann hättet ihr diese Rechnungen schon gesehen, dann werden die auch sofort auf eure Steuerlast geltend gemacht
worden. Absolut. Aber
ihr habt die Rechnungen genauso weggeschmissen wie den Payback-Coupon, den ihr bei Aral bekommen habt, wo es 2x Punkte gibt auf dem Kraftstoff. Und ihr wisst, ihr könntet jetzt schon lange Payback-Millionär,
nicht
aber Bizeps-Kanzler sein. Ja? Okay, das dazu, mein Average-Moment, also Autohäuser sind grundsätzlich einfach scheiße, sei denn, sie haben geschlossen und man hat trotzdem Schlüssel und kann ein paar Kettlebell-Swings in der Halle machen, weil da ist meistens viel Platz.
Toll!
Ja, okay. Feedback, Kamil, wir kriegen ja wirklich Massen an Feedback, wir wissen ja gar nicht, wie wir das noch verarbeiten wollen, zerebral, ne? Wir sitzen ja eigentlich jeden Abend, drucken das aus und diese Pergamentrolle wird immer länger und länger.
Ja, so, wie mein
Ah, der Kamil, der hat schon die Hälfte unserer ganzen Feedbacks auf seinen Schaft hinaufgeschrieben, ja, mit einem Gliedschreiber. Das Feedback diese Woche, das möchte ich jetzt gar nicht mal auf unsere üblichen Kontaktkanäle beziehen, denn es gibt wirklich ein echt cooles Feedback aus dem echten Leben.
Ja, let's go.
Crazy Dude. Und zwar, wir arbeiten ja auf einer großen Intensivstation, wir beide. Das wissen wir. Kamil, was sind wir beruflich? Um das nochmal ganz kurz klarzustellen. Diesmal frage ich.
Unglaublich. Ich hab genau jetzt eine Melone im Mund. Und zwar eine ganze. Aber warte. Zum einen muss ich dich mal korrigieren. Ich arbeite auf mehreren Intensivstationen, weil ich über Leasingfirmen eine sogenannte Pflege bin. aber ich bin über Zeitarbeitsfirmen vermittelbar und arbeite auf mehreren.
Auf dem Meer, einer Intensivstation und trotzdem auf mehreren,
auf mehr,
mehreres Intensivstationen.
Auf mehr und mehreren.
Aber du bist trotzdem kein Märtyrer, oder? Also
ja, ich bin der Meerrettichpfleger. Meerrettich. Rettich auch so.
Meerrettich als du.
Ich glaube, Meerrettich ist auch völlig falsch ausgesprochen. Man müsste es ja richtigerweise Meerrettich aussprechen. Es wird aber immer irgendwie zusammenhängend aus, ne? Meerrettich ausgesprochen. Wie so ein Rapper, also Menderes Meerrettich.
Heißt doch auch Fürst von Meerrettich, oder? Wie heißt das Ding nochmal?
Ja, richtig. Na, jedenfalls, du bist Doktore und ich arbeite auf Intensivstation, Anästhesie, Notfallambulanz. Ich bin in der Pflege. Was wolltest du jetzt sagen?
Pass auf, Feedback. Und zwar echt geil. Ich meine, man muss es ja einfach jetzt mal hart auf den Punkt bringen. Wir haben Covid-19-Patienten behandelt. Also wir waren ja wirklich da, wo das Leben brennt, sag ich mal. Also da, wo sich das alles abspielt, von dem alle in den Talkshows nur reden. Also das ist ja erstaunlich, ne? Die Leute, die sowas in der Öffentlichkeit gerade diskutieren, die darüber sprechen, die in irgendwelchen Diskussionen beteiligt sind, die haben ja wahrscheinlich nie mit den Patienten zu tun gehabt und das Krankheitsbild nie mal wirklich gesehen, sondern das nur aus den Medien.
Ja, das ist ja tatsächlich unser großer Vorteil. Wir hatten dann doch, ich will nicht sagen die Ehre, aber es war gut zu sehen, wie diese Erkrankung, dieses Virus eskalieren kann. Und jetzt kommst du sehr wahrscheinlich zu dem Feedback, was aber nach dieser Eskalation passiert ist.
Ganz genau, du hast es schon gebahnt. Und zwar, wir haben ja bei uns in der Klinik tatsächlich auch Patienten aus dem Ausland behandelt. Und wir haben jetzt von einem wirklich schwerstkranken Covid-19-Patient, der also auch zeitweise wirklich dramatisch, sag ich mal, unterwegs war hinsichtlich seines Krankheitsbildes, also wirklich teilweise mit dem ums Leben rang.
Ja, ganz einfach gesagt, genau, der war kurz davor. Mhm. Der Drei-Sterne-Alarm war häufig
genau,
zu hören.
Der war ständig, ne? Also auch mit allem Pipapo der invasiven Beatmung, mit Tracheotomie. Und da haben wir ein Schreiben bekommen jetzt von ihm und seiner Frau, dass die sich halt wirklich ausgiebigst bedanken für die gute Therapie, die wir geleistet haben und dass es dem Mann, der das jetzt hier war, in diesem Fall wirklich deutlich besser geht und dass er diese Krankheit überwunden hat. Ne? Das heißt, er ist dem Tod einfach oder dem Coronavirus von der Schippe gesprungen.
Ja.
Und da muss man einfach sagen, das sind echt Momente, da läuft einem schon, und ich bin auch nicht so der super emotionale Typ, aber da läuft einem schon so ein bisschen die Gänsehaut über den Körper. Ne? Also es ist echt ein cooles
das
Gefühl.
Das sind Momente, wofür man den Job macht. Und, wir wollen wie bei einer guten Massage, ja, wir wollen auch Happy Ends haben, wir wollen die Leute retten, wir wollen nicht, dass sie wiederkommen durch irgendwelche chronischen Geschichten oder so, sondern wir wollen eigentlich, dass sie einmalig zu uns kommen, wirklich eskaliert werden und wir es trotzdem schaffen, ne?
Genau, da genau. Ist der Alarm. Und was wir nicht brauchen, ist einfach dieser Scheißalarm, der uns manchmal in genau so Gesprächen stört. Wir bleiben trotzdem ruhig, indem wir den Alarm ausmachen.
Oh,
ist das schön.
Ja, aber super, super. Und er hat, also die beiden haben sich jetzt bei euch gemeldet, oder wie?
Genau, richtig. Mhm. Ne? Auch so mit Foto und ach, ne, wie er so wohl auf ist und einfach wieder so ins Leben eintaucht. Also man hat einfach so die Vitalität wieder gesehen. Ne? Weil ich meine, das, was wir da ja jeden Tag sehen, das ist ja so fernab von vitalem Leben. Also da geht es halt nicht mehr um die Entscheidung, was packe ich mir in meinen Einkaufskorb bei Rewe? Mhm. Ne? Gehe ich nochmal eine Runde spazieren? Welche Klamotten ziehe ich an? Und habe ich mir vergessen, die Zähne zu putzen? Nein, da geht es darum, irgendwie das Blut zu oxygenieren. Ja, da geht es irgendwie darum, noch Diurese zu betreiben, auszuscheiden. Da geht es darum, irgendwie diesen Kackkeim, der irgendwo zirkuliert, unter Umständen noch mit einem Bakterium zusätzlich dazu, irgendwie dem Herr zu werden. Und das ist schon krass, wenn man sieht, was das menschliche Leben dann doch irgendwie kann, gerade in Kombi mit der Medizin, die drumherum passiert. Also war für mich ein sehr bewegender Moment und ich finde auch, das ist wieder so ein richtiger Kickstarter, um einfach auch weiterzumachen.
Ne? Ja, sowas auf jeden Fall. Ja.
Ne, wir waren jetzt nie hart am absoluten Limit und wir haben sicherlich keine Szenen generiert, wie sie da im Ausland zu sehen waren. Wir haben keine, weiß nicht, 18, 24 Stunden durch Schuftschichten geschoben. Es war schon anstrengend zeitweise, aber es war es vorher auch schon. Und dennoch muss man sagen, neues Krankheitsbild mit viel Dramatik und wenn man dann so ein positives Outcome sieht, dann weiß man, dass man einfach alles irgendwie richtig gemacht hat. Und auch wenn der Patient es nachher selber, sag mal, schuld war, in Anführungszeichen, und selber sich hat genesen lassen, wir haben ihm die Plattform dafür gebeten und geboten. Das ist einfach ein geiles Gefühl.
Ja, vor allem jetzt ist er auch in der Phase, in der er so diesen Antrieb erst recht braucht, ne? Weil jetzt beginnt quasi so dieses, das unterschätzen ja die meisten, auch die Außenstehenden. Wir können die akute Situation besänftigen oder den Menschen wieder so einen Kickstart geben, aber in dieser ganzen Zeit und wie lange lag er jetzt? 4 Wochen? 5?
Ja, der war knapp 4 Wochen da.
Ja, genau. Da ist der Körper ja nicht doof. Der sagt ja, ey, Alter, du atmest nicht mehr selber. Ich baue jetzt Muskeln ab, was ja auch eine Atemmuskelleistung ist. Oder jeder, der sich mal das Kreuzband gerissen hat, ja, das Bein ist danach nur noch halb so groß, ja. Also halb so lang. Nee, aber die Muskeln halt, ne, die bauen.
Aber auch beim Bein.
Aber so, ja, der Körper fährt quasi in so eine Kurzarbeit. Das stimmt tatsächlich. Ja. Und
60%
das
von
muss alles poi a poi, wie ich immer so schön sage, aufgebaut werden und das ist eine unglaublich anstrengende Leistung, zu der man wirklich als Mensch in der Lage sein muss und das das, ja, das ist auch tatsächlich der Grund, oder das ist auch tatsächlich der Moment, an dem hinten heraus viele scheitern, weil, ja, ich sag mal, schon viele andere Erkrankungen eventuell dabei sind oder das Alter auch eine Rolle spielt oder, ne, also ganz viele, die häusliche Umgebung, die ist auch nicht immer förderlich, also ganz viele kleine Berufsgruppen, die danach noch super wichtig sind, um dich wieder zurück ins Leben zu bringen. Und ich sag jetzt mal ganz grob, also das gilt sicher für sehr viele, das dauert sicher, wenn man so 4-5 Wochen auf Intensiv lag, sicher locker ein Jahr, ja, bis man wirklich sagen kann, boah, jetzt sehe ich die letzte Narbe noch, ja, aber ich spüre nichts mehr von dem Ganzen. Und ja, also diese ganze Reha danach und alles, das kann schon sehr, sehr kräftezehrend sein. Vor allem auch immer mit der Gewissheit, okay, ich könnte wieder einen Rückfall bekommen. Ne? Also je nachdem, ja, genau, welche Erkrankung natürlich. Ne? Aber prinzipiell, ich könnte jetzt durch jede Kleinigkeit, durch jede kleine Grippe, die noch kommt oder wieder in diesen Zirkel reinkommen. Werden, genau. Ne? Ja, ja, deshalb richtig, umso cooler, dass die sich melden und sagen, hey, wir sind auf einem richtig geilen Weg. Finde ich cool.
Ja. Ja, also das war wirklich echt ein wirklich großartiger Moment. Vielleicht noch eine kleine Info für unsere Zuhörer auch. Also ihr seht ja immer nur die Bilder meistens von den Patienten, die halt beatmet sind. Man sieht so die Intensivmedizin. Warum? Weil das natürlich medial spannend ist. Ne? Was aber auf der anderen Seite, und das sehen wir jetzt auch bei diesen ganzen Patienten, wirklich echt, wie du gerade schon gesagt hast, richtig viel Arbeit ist, ist diese Patienten wieder, sag mal, auf die eigenen Beine zu bringen. Also was auch gerade bei der Covid-Erkrankung super häufig ist, was wir jetzt gerade sehen, da sind wir auch eben in so einer späten Phase jetzt, die wir auch jetzt gerade ja hier in Deutschland erst erreichen, dass die alle so eine krasse Muskel- und Nervenschwäche haben. Also viele liegen halt im Bett, sind wach, ne, kriegen den Kopf zwar hoch, können wieder selber atmen, das heißt, die Atemmuskulatur ist trainiert, aber die haben alle so eine Critical Illness, Neuro, Critical Illness, Myopathie und sind wirklich super schwach, und bis da die Muskeln wieder da sind, ne, weil durch die Entzündung da auch ein Abbau stattgefunden hat, ne, die wurden einfach nicht gebraucht, das dauert jetzt Wochen, und das ist echt, also Respekt jetzt an die Leute, die da jeden Tag dran gehen, die ganzen Krankengymnasten, Physio, Ergotherapeuten, Logopäden, ne, die sich darum kümmern, dass der Mensch wieder alltagskompatibel wird.
Tatsächlich auch sowas wie, das können sich die Leute nicht vorstellen, es geht wirklich um die einfachsten Sachen, ums Trinken, ums Schlucken, um Schnürsenkel binden, um die Feinmotorik, wie man eine Gabel hält, da kommen Ergotherapeuten, da kommen Logopäden, das mag zwar dann für den Außenstehenden alles schon so, ja, das klappt doch sein, aber jeder, der sich mal in den Finger geschnitten hat, weiß genau, wie abgefuckt man werden kann, wenn nur irgendwie eine Sache an dem kleinen Finger nicht funktioniert, so, ne? Oder wenn, genau.
Das fühlt sich ungefähr so an.
Ja, richtig. Also das ist wirklich ein Prozess, der dauert, und Hut ab für die Leistung, und das ist ein richtiges, ich sag mal, ein Mindset 2.0, was du dafür brauchst, um dann irgendwie weiterzukommen. Aber gut, so viel dazu. Das ist ja very, very positive. Ich habe auch eine positive Sache zu dem ganzen Thema. Wir hatten ja...
Aber nicht deinen Corona-Test, oder? Ich hoffe jetzt nicht. Komm mir nicht mit einem positiven Covid-Test. Bitte nicht.
Ich habe Antikörpertest habe ich ja machen lassen, der war negativ, tatsächlich.
Wir haben ja relativ lange rumgemacht, dann muss ich auch negativ sein.
Ja, also, genau, ja. Wobei, es ist ja nachgewiesen, dass Zungenküsse unter Ärzten und Pflegekräften das Ganze wieder zum Stillstand bringen. Also, das ist so das Jumanji des Coronas.
Ne Jumanji, geil.
Ich will auf was anderes hinaus. Wir hatten den Happy Nurse Day, den muss ich einfach loswerden. Happy Nurse Day am 12. Mai. Das heißt, was haben wir heute? Heute ist der 13. Ne?
Könnte gestern gewesen sein.
Also ich sag mal, ich tu mal so, als wenn es gestern gewesen wäre.
Okay, ist in Ordnung. Ist in Ordnung.
Habe ich auch nichts dagegen. Soll alles stattfinden. Ist okay. Es gibt auch eine Pflegerin des Jahres hier in Deutschland. Sarah Hupperich aus Köln, Intensivstation Enjoy. Habe ich wirklich alles top, alles in Ordnung. Sollen sie machen. Aber weißt du, was mir in dem Zusammenhang aufgefallen ist? Ich finde es irgendwie seltsam. Ich meine, die Tage im Jahr sind ja begrenzt, ja? Und ich habe den Eindruck, es gibt mittlerweile für jede Scheiße irgendeinen Tag. So.
Das stimmt, ja. Und, Weltrauertag, Weltrauchertag, Welthundetag, Weltlulutag.
Genau. Und der Welt-Nurse Day, der muss sich jetzt zum Beispiel den Tag mit dem Tag der Gurke teilen. Oder auch mit dem Tag der internationalen Erschöpfung, was übrigens auch zum Tag der Pflege passt, ne? Super lustig.
Burnout-Tag.
Also der Burnout-Tag, genau. Das heißt,
konnte ich nicht teilnehmen, ich war erschöpft.
Der Tag der Pflege, der Tag der Pflege und der Tag der Fatigue, wie es ja heißt, ist am selben Tag findet der statt. Und irgendwie, weiß ich nicht, das ist so wie damals in der Klasse, wenn du irgendwie voll stolz warst, hast eine Eins geschrieben und auf einmal drei Minuten später haben alle eine Eins. So, ne? Und du weißt genau, ja toll.
Was, ein Klassiker.
Ne? Was soll das? Also irgendwie verliert das für mich alles an Bedeutung und jeder macht sich so recht, wie er will. So wie mit den Weltwundern, haben wir auch schon mal drüber gequatscht. Ne? Das ist alles irgendwie, keine Ahnung, aus irgendwelchen ethischen oder Gleichsinnungsgründen muss jeder seinen Tag bekommen und so. Und dann habe ich so ein bisschen den Eindruck, es gibt sogar den Tag des Sprich wie Yoda.
Mein Gott.
Gibt's auch.
Das gibt's
warum
nicht.
So, ne? Warum? Oh, es muss doch irgendwie eingeben.
Blase.
Ja, weiß ich, Tag des Blowjobs oder was. Also das wird es sicherlich auch geben. Finde ich ein bisschen schade, dass man sich da nicht irgendwie auf ein paar Regeln einigen kann, weil tatsächlich ja der Tag der Pflege oder auch der Tag der Ärzte, den habt ihr, glaube ich, im März, 30. März, glaube ich. Das hat ja eine ganz andere Bedeutung als der andere Schund, sag ich mal. Naja, trotzdem, proud to be a nurse.
Proud to be a nurse.
Viel Spaß.
Proud to be a nurse.
Das ist ganz kurz zum Abschluss. Das ist auch eine Sache, die ich komisch finde. Warum müssen Nurses eigentlich sowas sagen? Ja, ich bin stolz drauf, Nurse zu sein oder ein T-Shirt dazu tragen oder eine Jutebeutel oder so. Macht das irgendein anderer Beruf? Sagt jemand, ich bin proud to be Kranfahrer oder irgendwie? Ich verstehe das nicht. Ist das irgendwie nicht selbstverständlich? Weißt du, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall. Also da fällt mir nur ein Witz zu ein. Es gibt nur einen Berufsstand, der das auch tut. Und zwar, da fällt mir nur der kürzeste Pilotenwitz ein. Ne? Woran erkennt man auf einer Party, wer der Pilot ist? Ganz einfach. Keine Sorge, er sagt's dir.
Das ist für mich so ein bisschen so wie Dicke, ja. Ich bin dick und ich bin stolz drauf.
Ich bin dick und ich bin stolz drauf. Und es geht mir gut. Es geht mir gut.
Genau. Also das verstehe ich halt nicht. Irgendwie ist das für mich so eine Art Rechtfertigung. Finde ich komisch, solche Shirts zu tragen. Mittlerweile gibt es auch Ketten. Ich verstehe den Zusammenhang nicht so ganz.
Ja, zeigt vielleicht halt auch ein bisschen eben den gesellschaftlichen Stellenwert oder das, was so der Mainstream ist in Bezug auf diesen Job. Anscheinend es bei vielen Pflegekräften eben diesen Reiz zu geben, sich da lautstark kommunikativ hinzustellen, damit eben diese kursierende Aussage eben in der breiten Bevölkerung so, ne, ach, die Pflege, die putzt doch nur Ärsche, sag ich mal so ganz hart runtergebrochen, dass sie das auch irgendwie versuchen, in jeder Sekunde, die sie haben, mit aller Kraft irgendwie zu verteidigen und eben zu sagen, nee, es ist halt eben viel, viel mehr.
Ich verstehe den Gedanken dahinter so, ne, das Bild ist einfach nicht das, was man gerne hätte, wenn man in der Pflege arbeitet, aber das zu ändern, liegt ja auch an einem selber und nicht an einem fucking T-Shirt, so, ne?
Ja,
ich, also, deshalb nutzt lieber die T-Shirts und schmeißt sie weg und sucht Argumente und gute Ideen, um das Ganze voranzubringen oder tut euch zusammen oder ne, werdet ein Team. Ey, Alter, wir sind 1,7 Millionen Leute in der Pflege, so, ne? Es gibt doch Möglichkeiten irgendwie da.
Fast so viel, wie es Corona-Patienten gibt nächste Woche. Mein Gott, in Deutschland,
also,
ne?
Das ist halt so die große Krux und deshalb, ich würde mir wünschen, dass das irgendwie mal so eine dicke Faust wird, so eine dicke Nurse-Faust und dass das Ganze mal so ein bisschen einen anderen Flair bekommt, aber dazu, das schaffst du nicht alleine. Ich kann mich da ein bisschen rausnehmen, das muss ich auch, weil ich einfach für mich alleine auch arbeite, ne? Also als Zeitarbeiter bist du deine eigene Visitenkarte, kann man ganz grob sagen, und bist nicht groß abhängig von diesen Strukturen in den Kliniken.
Klar.
Du bietest ja deine Dienstleistung an, aber trotzdem würde ich es mir schon wünschen, wenn jetzt der große Teil der Stammarbeiter und so weiter was in der Richtung machen würde. Und ich bin auch bei jeder Demo dabei, wenn ich es kann, und beim DBFK und bei Verdi. Ich kann es nur jedem empfehlen. Macht's, ihr habt Support und ihr seid eigentlich viele.
Ihr seid genug.
Genau, viele, die es reißen könnten.
Ist schon einer der größten Berufsstände, die es gibt in Deutschland. Ne? Also ich glaube, hier kommt eine Gruppe, die vergleichbar viele Mitarbeiter.
Polizei, hat ich denke mal, Polizei auf jeden Fall auch. Ja. Hat auch viel, ich weiß nicht wie viel. Generell die Schichtarbeiter natürlich, ja, ne? Und also alles,
die was. Die Systemrelevanten so halt, ne?
I love it.
Systemelefanten.
Systemelefanten.
Oh, Kamil, ich möchte was Positives, also du hast gerade was Positives genannt, jetzt möchte ich mit dir was Positives machen. Und zwar, wir bleiben nochmal auf der Intensivstation. Ich habe nämlich heute mir wirklich ein geiles Spiel für dich überlegt.
Geil.
Es ist nämlich Zeit, dass wir einfach ein bisschen Gaming wieder betreiben, ne? Dass wieder diese kleinen Dinge im Leben wichtig sind. Und ich habe heute für dich ein Spiel mitgebracht, wo du flink sein musst. Ja, da geht es um Schnelligkeit. Und zwar nennt sich das Ganze das ABCDE-Spiel. Ja? wie komme ich da drauf? Letztendlich, ich war mal wieder im Schockraum. Ne? Der Schockraum ist ja, sag ich mal, so ein bisschen die Gladiatoren-Arena im Krankenhaus, wenn man so möchte. Ne? Da tummeln sich Unfallchirurgen, Anästhesisten, Radiologen, Pflegekräfte und vor allem natürlich auch Patienten. Und es geht halt darum, in einem Schockraum vor allem natürlich den sogenannten Schock zu behandeln. Ne? Also eine der Formen, die dazu führen, dass der Körper irgendeine Unterversorgungssituation rutscht. Und der Schockraum ist wirklich ein spannendes Arbeitsfeld. Und da wendet man eben sehr, sehr häufig das sogenannte ABCDE-Schema an. Ne? Das
ja, kurz steht, zur Erklärung.
Genau, achso, ja, du kannst okay, erklären. Erklär du das. Erklär du das.
Ja, letztendlich muss man ja alles immer simplifizieren. So in der Medizin.
Oh, ich habe Medifidelfin gesehen. Medifidelfin.
Genau. Aber man kann sich halt vieles an solchen Rastern merken und A, B, C, D, E steht jetzt in dem Sinne im Schockraum A für Airway, also für den Atemweg, B für Breathing, also für die Beatmung.
Brethering! Brathering!
C ist der Kreislauf, also Circulation. D ist die Disability, genau. Wobei jetzt hier mehr die neurologische Beurteilung im Vordergrund ist.
Yes.
Und E, Exposure, das Umfeld hier. Wird nochmal der ganze Körper durchgecheckt. Hier wird eine Kurzanamnese erhoben. Es geht um ja, Wundversorgungen, Frakturchecks. Yes. Bevor es danach in einen sogenannten Secondary Survey
ganz genau
geht. Aber das würde jetzt zu weit gehen. Von daher, ja,
ABCDE. Ja, und dieses ABCDE-Schema, also das könnt ihr euch als Laien wirklich auch gut merken. Ganz ehrlich, wir packen euch mal was in unsere Story, dass ihr auch ein bisschen was lernt, ne? Dass ihr mal so ein bisschen eine Idee habt, was gehört eigentlich dazu. Aber das ist auch genau das Spiel, Kamil. Und zwar, du hast jetzt folgende Aufgabe. Du sollst jetzt in der Zeit des wunderbaren Alarms, den ich eben vorgespielt habe, mir zu jeder Kategorie 5 Dinge nennen, die irgendwas damit zu tun haben, ja? Du darfst, wenn wir die erste Kategorie abgearbeitet haben, dann eine Sache dir raussuchen und die ganz kurz und prägnant erklären. Aber du musst es schaffen, 5 Dinge zu nennen, und du darfst jetzt noch nicht anfangen, ja, die mit diesem Thema zu tun haben. Und ich beginne jetzt relativ flott. Ja, also das heißt, okay, wenn ich dir jetzt sage, A, Airway, dann darfst du 5 Sachen nennen, die irgendwie damit zu tun haben bei der Versorgung des sogenannten Airways, des Atemwegs. Ja? Und du hast nur die Zeit, die unser wunderbarer Alarm hier abläuft.
Meinst du Maschinen oder was meinst du genau?
Ist
oder?
Egal, alles, was damit zu tun hat. Ja? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich gehe jetzt mal zu, machen wir mal F, Kategorie F, ja. Da ist jetzt zum Beispiel Fatigue, Müdigkeit, da fällt dir ein geschlossenes Augenlid.
Okay.
Alles, was damit zu tun hat, dir einfällt. Ne?
Ich habe Angst.
3, 2, 1.
Ach, geht schon los! Zu A?
Ja.
Gänsegurgel, oberer Atemweg, Schwellung, anaphylaktischer Schock, Intubation.
Alles klar, okay, wunderbar, stopp. A ist durch. Also, Gänsegurgel, Atemweg, Schwellung, anaphylaktischer Schock hast du gesagt, ne? Und Intubation, wunderbar, super. Ja. So, dann erzähl mal ganz kurz, was war nochmal eine Gänsegurgel?
Gänsegurgel, ha ja, da fällt mir ein, wir haben die Pakete verschickt, ne, ja, für unsere genau, Gewinner, richtig, da war eine Gänsegurgel mit drin. Ja, Gänsegurgel, letztendlich Verbindungsstück vom Tubus, also von dem gesicherten Beatmungsweg in deinen Hals, in deine
Trachea, Gurgel, du Digger.
In deine eigene Gurgel, genau. Und sozusagen die Verbindung zur Maschine, genau, kann man ganz gut sagen.
Ja, und unsere 3 Gewinner, ne, können Sie da mal namentlich nennen, Simon, Annika und Bernd, ne? Ihr habt ja unsere Pakete erhalten, beziehungsweise erhaltet sie noch, da ist auch eine Gänsegurgel dabei. Könnt ihr mal gucken, was ihr damit macht. Also man kann damit geile Saufspiele spielen oder sowas, ne? Könnt ihr euch ja mal überlegen.
Oh yeah.
So, Kamil, es folgt die nächste Kategorie und zwar B. So, es geht los. Und zwar jetzt.
B, ja, Beatmung, Thorax, Pneumothorax, Atemgeräusche, Auskultation, Sättigung, Sauerstoffgabe, CO2, Intubation auch, Lagerung, Halsvenen.
Wunderbar. Ja, schön, schön, ja, schön. Perfekt.
Intubation nochmal.
So, du hast gerade genannt Halsvenen. Das will ich jetzt wissen. Was haben die Halsvenen mit dem Punkt B, Beatmung zu tun oder Beatmungsproblem?
Ja, letztendlich geben die Halsvenen Aufschluss darüber, über eine bestimmte Schockform, kardiogener Schock.
Ja, richtig, ne? Pumpversagen, Rückwärtsversagen, genau.
Und, wie eben erwähnt, bei diversen Verletzungen und Geschehen an der Lunge, also sprich Thorax, Pneumothorax, Spannungspneumothorax.
Du hast eben auch das Tool genannt, ne? Thoraxdrainage, Pneumothorax.
Ja.
Wenn es zum sogenannten Mediastinalshift kommt, ne? Das heißt, wenn sozusagen aufgrund von Luftansammlungen in der Brusthöhle und Verdrängung der Lunge das gesamte Herz und die Hohlvenen mit abgeklappt werden zur Gegenseite und es zu einer Einflussstauung kommt, dann sind die Halsvenen gestaut und das hat mit B zu tun. Sehr, sehr gut, Kamil, du warst sehr schnell und hast mehr geschafft als 5. Deshalb, weiter geht's, C.
Circulation, ja, Blutdruck, Adrenalin, Katecholamine, auch wieder Herztamponade, Herzversagen, Herzschrittmacher, innere Blutung, oh, schön, äußere wunderbar. Blutung, ja.
Wunderbar, das ist doch herrlich.
Du
Was sind denn
gemein.
Katecholamine? Was ist das denn?
Katecholamine, ja, also auf jeden Fall ein Medikament, was unglaublich häufig in Notfallsituationen und in unserem Job genutzt wird. Lebensretter, ganz einfach, Lebensretter.
Genau.
Hochkreislaufwirksame Medikamente. Hierzu sei genannt das wohl bekannteste, das Adrenalin, aber es gibt auch andere Kreislauf stabilisierende und wirksame Katecholamine, die dann nochmal etwas spezieller in einem anderen Rahmen im Kreislauf wirken. Noradrenalin
Ganz
zum Beispiel,
genau.
Dopamin, Dobutamin. Ja, Lebensretter.
Genau. Ja, also die Katecholamine, also die Katecholamine, ne, das sind Amine, biogene Amine, so molekular gesehen. Und du hast vollkommen recht, das sind also hochkreislaufwirksame Medikamente, die wir erstens als körpereigene Stoffe haben, ne? Adrenalin, Noradrenalin, wie du gerade gesagt hast, aber auch Dopamin. Dann gibt es ein künstliches, das ist das Dobutamin, Dobutrex.
Das muss man ja sagen, das Schöne an Katecholamin ist ja, dass die wirklich verschiedene Arten von Hilfe sein können fürs Herz. Also es geht nicht nur darum, das
Absolut.
Herz in der Pumpfunktion zu unterstützen, sondern es kann sozusagen an verschiedenen Stellen in deinem Kreislauf wirken, je nachdem welches Katecholamin du nimmst. Und deshalb kann man die auch relativ verschieden einsetzen.
Also die ganze Intensivmedizin würde tatsächlich ohne Katecholamine kaum funktionieren. Ne? Also, weil bei vielen Schockformen, bei vielen Kreislaufversagenssituationen, da braucht man die Katecholamine. Also Beispiel, ne, in der Reanimationssituation brauchen wir Adrenalin, einfach um die Pumpkraft des Herzens zu steigern, die Gefäße eng zu stellen. Im septischen Schock, also wenn eine Infektion uns überrennt, die Gefäße weitgestellt werden, es zu so einer Durchlässigkeit der Gefäße kommt, brauchen wir Noradrenalin. Wenn wir nochmal ein gezieltes Pumpversagen haben, ne, der Lunge, des Herzens, dann brauchen wir zum Beispiel häufiger mal Dobutamin, um direkt die Pumpkraft des Herzens isoliert zu steigern. Also sauspannende Medikamente, die einfach einen riesen Teil der Arbeit jeden Tag ausmachen. Ne? Also auch nicht ungefährlich, muss man sagen. Also da kann man Menschen auch leicht mit umbringen.
Ja,
ne?
Absolut, auf jeden Fall.
D.
Disability, Bewusstseinslage checken, Pupillen werden gecheckt, sowas wie Blutzucker, Intox, Intoxikation.
Okay,
ja, Intoxikation.
Da war schon der Drei-Sterne-Alarm. Das Kind war schon wieder fast tot. Das macht schon Stress, ne? So, was ist Pupillen? Warum spielen die Pupillen eine Rolle bei Disability? Was sagen uns die Pupillen aus?
Ja, Pupillen, ähnlich auch wie auf der Street. Man sieht da tatsächlich an den Pupillen, an der Pupillenreaktion, an der Pupillengröße oder an der Pupillenreaktion zum Licht, ja, also Pupillenreflex und allem, sieht man viele Dinge. Den Wachheitsgrad, man sieht, ob irgendwelche diffusen Intoxikationen vorhanden sind, also Drogen,
genau.
Stresspupillen gibt's auch. Also man kann tatsächlich anhand von Pupillen sehr viel checken, sehr viel auf Anhieb auch checken und das müssen wir auch checken. Wir müssen regelmäßig bei uns im Dienst die Pupillen kontrollieren, die sogenannte Isochorie auch gegenchecken.
Isochorie? Meinung.
Und generell auch gegenchecken. Erstens, wie ist der Wahrheitsgrad des Patienten, beziehungsweise wie funktioniert die Narkose momentan, denn die kann man dadurch auch beurteilen. Und gibt es Veränderungen, also Veränderungen im Kopf durch Blutungen oder epileptische Anfälle oder Krämpfe oder andere Zustände, die man dann feststellen kann, ja.
Genau, vielleicht kann man sich merken, so als Take-Home, als Take-Away, die häufigste Pupillenform ist übrigens die Mydriasis, die man in so einer zentralen Notaufnahme sieht. Das ist also einfach die weite Pupille, was schlicht und ergreifend daran liegt, dass die Leute Angst haben. Ja, ja. Die Angstpupille.
Das ist die Stresspupille. Also
das sieht man mit am häufigsten. Genau, die sind einfach schön weit, die Pupillen, weil der Sympathikus Stress-Angst-Reaktion macht und bei einem Infarktpatienten, bei jemandem, der einen Unfall hatte, lebensbedrohlich irgendwie verletzt ist, der aber wach ist, bei dem sieht man sehr häufig eine sehr weite Pupille, während man auf der anderen Seite so eine ganz enge Pupille, so eine Stecknadelpupille bei Leuten mit Opioidgabe, ne, Narkose oder auch Opioidmissbrauch, Heroin etc.
Heroin.
Spannendes Thema.
Also Pupillen finde ich generell auch spannend.
Ich liebe Pupillen.
Hat ja auch tatsächlich was mit meinem zweiten Hobby oder Nebenjob zu tun, mit der Fotografie. Ist ähnlich anzuwenden. Ne? Auch ein Objektiv funktioniert so, eine Kamera funktioniert so. Das ist ja alles angelehnt an den, ich sag mal, Nervus Oculomotorius.
Jawohl.
Und aber ich glaube, wir kommen hier gerade total nerdig rüber. Ne? Ich glaube, wir müssen uns mal so ein bisschen von der Scheiße
lösen. Nerds are an average. Ey, aber ganz ehrlich, musst du noch machen. Los geht's. 3, 2, 1.
Exposure, das Umfeld, also normaler Bodycheck, ein Traumacheck. Ist er zu kalt, ist er zu warm, der Patient?
Genau, das wollte ich hören. Vor allem die Thermie, ne? Also Leute, die zu kalt sind, ist immer schlecht. Ne? Ja. Leute, die zu heiß sind, sei denn, sie sehen wirklich geil aus, ne? Wie zum Beispiel meine Frau. Bei denen ist tatsächlich dann die Temperatur auch enorm wichtig. Wird immer gerne vergessen, ne? Also die Temperatur ist echt so dermaßen wichtig. Also it's getting hot in here ist nicht immer gut und it's cold outside ist auch nicht immer geil, ne? Gerade so für die Blutgerinnung. So.
Ja, klar. Und generell auch, ne? Also man darf nicht vergessen, die Hypothermie, also wenn du kalt bist, dann verändern sich auch grundlegende Strukturen in deinem Stoffwechsel und in deinem Körper.
Absolut.
Wenn du kalt bist, verändert sich dein pH-Wert. Wenn du kalt bist, dann verändert sich deine Herzfrequenz, die wird nämlich langsamer.
Ganz
also dein
genau.
gesamter Stoffwechsel verändert sich und es gleicht ja letztendlich einem Winterschlaf, kann man sagen.
Und immer schön merken, no one is dead until he is warm and dead.
True.
Also wenn es ein Dogma gibt in der Notfallmedizin, ne, jemanden aus dem See zu ziehen, der irgendwie gefroren ist, der wird so lange wiederbelebt, bis der erwärmt ist, weil der Stoffwechsel kann bis zu 99% runtergefahren werden. Und das ist echt krass. Also Leute werden dann teilweise 2-3 Stunden wiederbelebt, bis sie langsam wieder aufgewärmt sind. Und dann zack, sind sie wieder da. Und es gibt Fälle, wo die dann ohne neurologischen Schaden überlebt haben, weil die unter Wasser von einem Fisch beatmet wurden.
Genau, da kommt da so ein Otter, ey.
Von einem Gänsegurgelwels wurden die.
Aber
wurden die Mund zu Flosse beatmet.
Tatsächlich auch super krasse Studien, die so in diese Richtung gehen mit der Hypothermie und dem kalten Patienten, sage ich mal.
Vom Ötzi, den haben sie gefunden. Der war 10.000 Jahre tot, haben sie reanimiert.
Haben sie aufgewärmt und zack, da ist er, Roberto Blanco.
Zack, danke. War der wieder da. Also wird an Corona gestorben. Ärgerlich.
Naja, krass. Stressvolles Spiel auf jeden Fall. Vielen Dank dafür, dass es genau
auf jeden
das,
Fall.
Genau das, was ich jetzt nach meinem Dienst noch gebraucht habe.
Deshalb habe ich mir gedacht, dass das echt ein Bash wird. Oh.
Ja, Mann, nice. Ja. Dann lass uns doch mal direkt weiter denken hier in unseren Podcast. Und zwar Thema Lagerfeuer. Soll ich anfangen, du?
Fang an, ich bin bereit.
You're ready, okay. Was habe ich denn hier? Was war dein bisher schlimmster Job, den du gemacht hast?
Geil. Danke für die Frage. Ich hab ein Praktikum gemacht im Tiergarten in Mönchengladbach, Odenkirchen. Nee. So, das war mein Schulpraktikum. Nach Absagen bei der Polizei, am Flughafen,
zu Recht,
bei der
zu
Rheinischen
Recht.
Post, überall zu Recht abgesagt. Ne?
Ja, war völlig Klassiker, zu Recht.
So einen Tag vorher beworben. So, pass auf. Und schöne Grüße gehen raus an diesen wundervollen Zoo. Ich nehme jetzt erstmal vorweg, das ist bestimmt ein geiler Zoo und da hat sich einiges geändert. Aber ich habe in diesem Zoo wirklich nach einer Woche als Schülerpraktikant in der 10. Klasse, und ich werte das jetzt mal als Job, gekündigt. Ich habe ein Praktikum gekündigt in der 10. Klasse. Warum? Weil ich dort von Tag 1 an die Aufgabe hatte, erstens Ziegenställe auszumisten, die exakt irgendwie einen Meter hoch waren und wo 28 Ziegen drin waren. Und die Scheiße von diesen Kackziegen, die war so dermaßen festgetrampelt, ja, dass ich mit dieser Kackmistgabel, die völlig stumpf war, und diesen Drecksziegen, die ganze Zeit um mich herumschwirrten, es nicht geschafft habe, diese fetten Kackbrockenplatten da rauszuhieven. Hatte übelst Bandscheibenschmerzen den ganzen Tag, weil ich da wirklich bei einem Meter mich komplett bücken musste. Und dann wurde ich auch noch von einer männlichen Ziege, das war die einzige männliche Ziege, die auch der Praktikantentöter heißt, auch noch regelmäßig angefallen, weil ich halt in diesen Stall reingegangen bin.
Ja, so. An der Stelle nochmal schöne Grüße an Sarah. Hat ja doch geklappt.
Ey, das war unfassbar. Und genau an diesem gleichen Tag, wo mich dieser Praktikantentöter angefallen hat, musste ich auch noch den Tiger füttern, weil da gab es einen Tiger. Mhm. Und dann sagte man mir, das Futter sei im Kühlschrank. Ja. Gut, ich gehe in den Kühlschrank, die Kollegen haben Popcorn gefressen, und zwar das Popcorn von den Affen. Ja. Also was? Die Affen hatten massig Popcorn, das war deren Essen, und die haben dann morgens im Früh das Popcorn immer weggezogen und Bierchen getrunken morgens um 8.
Die Affen?
Waren erstmal, die Pfleger, ne, die Tierpfleger. Ja. Die waren alle nette Kerle, aber die waren irgendwie,
proud to be a Tierpfleger, ey.
Bin ich zu diesem Kühlschrank gegangen, mach diesen Kühlschrank auf, und dann gucken mich einfach 1000 tote Küken an, die ich dann mit einer Schubkarre in diesen scheiß Tigerkäfig reinbringen sollte. Und das, die Tage waren alle genauso. Ich musste irgendwelche Ställe sauber machen, wurde angegriffen von Tieren, ohne Spaß. Ich habe noch das Praktikumsheft hier irgendwo rumfliegen.
Aber ist das nicht der Job? Also ich kenne mich jetzt in dem Business nicht so aus, aber Klar. Hast du mal ein Wort wechseln können mit den Fachpflegern?
Klar, das war deren Job. Die haben dann, Nee. Also die haben halt erst, ja klar, die haben dann ganz normal gearbeitet, ne, bis Ladenschluss. Dann haben die diese Tüten befüllt mit dem Tierfutter, diese Ziegenbrocken, kennst du
ja
noch? Diese Bröckchen da, diese runden Stäbchen, die man den Ziegen immer vorgeworfen hat. Oh Mann, also das war wirklich, es war eine geile Zeit. Ich finde es faszinierend, weil ich kann einfach stundenlang davon erzählen. Wenn ich auf irgendwelchen Partys bin und mich auf jemand auf dem Tiergarten anspricht, bin ich sofort da. Ja, also
da muss man die Tiere schon sehr lieben, glaube ich. Wenn man, ja,
absolut.
Das wäre jetzt für mich auch nicht der großartigste Job. Ich glaube aber, dass ich den Job so ein bisschen zu schlecht kenne. Also wenn irgendjemand hier den Podcast hört und der zufällig irgendwie in der Tierpflege arbeitet, bitte gerne melden.
Es gibt wunderbare Tierpfleger, das weiß ich. Es gibt wunderbare Tierpfleger und die meisten machen ihren Job auch gerne. Ich habe irgendwie, glaube ich, einfach eine scheiß Woche erwischt damals und irgendwie haben die Arbeit sehr schnell an mich abgeturft. Und die zweite Woche ging dann auch, da habe ich mich ein bisschen dran gewöhnt, aber am Anfang war das nur Frust. Ne, weil wenn du von einer Ziege verprügelt wirst auf der Arbeit, dann stimmt irgendwas nicht in deinem Leben.
Ist für mich ein ganz normaler Mittwoch, ganz ehrlich.
Ja,
ja, ich habe Zeitung ausgetragen, klar. Jeder hat Zeitung ausgetragen. Die Zeitungen selber haben sich auch ausgetragen. Aber
hat du das aus Listen ausgetragen, aus Anwesenheitslisten,
genau,
wenn du nie da warst?
Schindlers Listen habe ich verteilt. So.
Schindlers und Fisch. Wendlers Liste.
Wendlers Liste. ich habe danach bei Praktika gearbeitet, gibt's ja gar nicht mehr. Da trifften sich auch wieder unsere Jobs hier.
Du warst aber eigentlich immer eher ein Theoretiker.
Ja, deshalb bin ich auch geflogen. Nee, ich habe da tatsächlich, also Zeitungen immer mittwochs, Stadtspiegel. Und dann nebenbei noch so ein paar scheiß Flyer von irgendeinem chinesischen Imbiss, die ganz ehrlich, jetzt ist
da,
ja,
da kommt Corona her.
Cool. Aber es ist ja verjährt, ne? Aber ich habe die alle weggeworfen, ey, ganz ehrlich.
Wuhan-Imbiss.
So. Ja, Wuhan-Imbiss, genau. Und dann bestimmt so 3 oder 4 Jahre bei Praktika. Coole Leute kennengelernt, aber ich habe in der Gartenabteilung gearbeitet, nur Rindenmulch von A nach B und von B nach A. Das war irgendwie, ich sag mal so, es hat schon seinen Grund, warum Praktika jetzt nicht mehr da ist. So, ja. Ne? Weil da lief einiges irgendwie schief. So. Das war,
ja, die hatten einfach völlig falsch kalkuliert. Ich meine, die hätten auch auf Tiernahrung 20% geben müssen. Ja. Dann wäre alles besser gelaufen.
Dann wäre der Plan aufgegangen, ja.
Es ist irgendwie geil, diese Werbung. Ich habe sie geliebt.
Ich kann das ja jetzt verraten. Wir haben damals, Retouren wurden immer im Team verteilt. Also wenn irgendwie ein Strandkorb zurückgekommen ist mit einem kleinen Kratzer, dann hast du den für so einen symbolischen Preis von 51 Cent, war das, oder Pfennig, ich hab's vergessen, Cent müssten es gewesen sein, konntest du den behalten, ne? Und dann, ja, dann hatte ich zu Hause irgendwie erste Bude, erste eigene Wohnung.
8 Strandkörbe.
Dann hatte ich auf einmal, genau. Ne, 8 Strandkörbe, 5 Ziegen, 6 Affen.
Und 28 Tonnen Rindenmulch. Und
39 Rhinos.
Hier stinkt bei Ihnen, Herr Albrecht.
Aber das war natürlich ein Konzept. Ich habe auch für meine Eltern Pavillons irgendwie gekauft für diese 51 Cent. Kamin habe ich gekauft. Also ich habe da... Dieser Laden, der kann nicht existieren, wenn du das jetzt auf jeden Laden von Praktika weiterführst, so, ne? Weil dieses Konzept, das war ja überall. Also ich hab mich damals schon gefragt, wie das bitte funktionieren kann. Und völlig zu Recht.
Ja, halt gar nicht, ne?
Völlig zu Recht gar nicht. So, jetzt bist du dran. Deine Frage?
Okay, pass auf, ganz brandaktuell. Stell dir vor, du musst bei einer Trash-TV-Sendung mitmachen.
Ja.
Welche wäre das? Wo würdest du sofort einsteigen? Wenn du musst dich für eine entscheiden. Für eine, es muss eine Trash-TV-Sendung sein. Es ist keine Talkshow.
Entschuldigung, ich esse gerade Sushi. Ich weiß, ich hasse das selber, wenn alle irgendwie um mich herum essen, aber ich musste gerade einmal reinbeißen. Trash-TV.
Bachelor, Let's Dance, Frauentausch, Big Brother, Pflegertausch.
Ja, da muss ich ja, also in Deutschland, ne? Ja.
Klar. Nordrhein-Westfalen.
Also ich fand, ja, boah, ich würde irgendeine Sendung nehmen, die jetzt nicht so drauf hinaus ist, da irgendwie Palaver machen zu müssen. Also irgendein Format, was nicht nur davon lebt, dass sich Leute dort einfach nur abfacken.
Zum Affen machen, ja.
Genau. Ich hätte Interesse an dem Dschungel, an dem Dschungelcamp. Also ich würde so diese ganze Experience da im Dschungel und mit den Challenges und so weiter, ich glaube, da hätte ich Bock drauf. Wobei das, glaube ich, unter all den Trash-TV-Sendungen noch nicht mal die schlimmste ist.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also da gibt's, ich finde diese ganzen, wo man so weiß, dass die Leute die Sendung nur mitmachen, weil die diese paar hundert Euro kriegen. Das finde ich immer ganz furchtbar. Ja. Die sich dann in ihren eigenen Wänden filmen, weil die dann da irgendwie, weiß nicht, nackt die Bude renovieren und dann gegenseitig die Partner tauschen und die Haustiere tauschen und dann wird da, weiß ich, ein Kaninchen mit einem Dalmatiner gekreuzt, während im Hintergrund irgendwie Spaghetti vom Bauch gegessen werden. Ja. Das sind so diese...
Also irgendein Format, bei dem einfach schon nichts mehr stattfindet an Programmen. Was?
Den
nach 4, genau. Bei dem einfach an Programm nichts mehr stattfindet, das kann nicht gut gehen. Da würde ich kaputt gehen, weil ich will mich da jetzt nicht großartig zum Affen machen. Und ich finde, beim Dschungelcamp, klar, ist Trash-TV, aber du hast halt auch noch viele Aufgaben und bist auch, glaube ich, über den Tag verteilt sehr abgelenkt. Ja, ach, weißt du was? Bauer sucht Frau. Ich mache bei Bauer.
Ja, perfekt, Bauer das sucht wollte Frau. Ich hören. Genau das habe ich hier aufgeführt. Da passt du auch perfekt rein. Aber du als Frau dann, oder?
Ja, klar. Ey, da gibt's so geile Bauern, ganz ehrlich.
Narumol, wie hieß die nochmal? Narumol.
Narodur und Narumol.
Morschenrad-Town.
Das ist schon mal der Folgename.
Hammer.
Narodur und Narumol. Bauer, warte, Bauer sucht Naru.
Bauer sucht Aton.
Obwohl das raffen die Leute nicht.
Bauer sucht Aton.
Das ist zu abstrakt. Wir finden noch was anderes. Und du, welche Sendung würdest du nehmen?
Also ich finde es ja
irgendwas Sportliches, ne?
Ja, irgendwas Sportliches würde ich wahrscheinlich machen. Allerdings muss ich sagen, was ist da sportlich im Moment? Also ich, sag mal so, von den Regionen, wo die das immer aufnehmen, finde ich halt diese ganzen Bachelor-Sendungen immer geil. Aber vom Format her finde ich das halt das Grauen, ne? Dieses sich besaufen und dann da irgendwie in Paarungsbereitschaft gehen, finde ich ganz grauenvoll. Also ist wirklich ein absoluter Albtraum. Let's Dance ist ja meine Hasssendung Nummer 1. Echt? Ja, ich hasse es. Also wenn wir hier Let's Dance gucken, dann muss ich wirklich, dann höre ich währenddessen den Drosten-Podcast, ne? Ist so. Wirklich, ne? Ich finde den auch ganz gut. Ich bin ein ehrlicher Fan davon mittlerweile, ganz klar.
Drosten, ja klar.
Ja, finde ich total gut. Also sachlich, kompetent.
Genau, ich finde mal ganz kurz hier einen Daumen hoch für ihn. Das ist ein Sechser im Lotto, so einen Menschen bei uns zu haben, der auch noch unsere Sprache spricht und auch seit über keine Ahnung wie vielen Jahren sowieso an diesem Virus forscht, ja?
Also ja, ganz genau, ne? Ganz genau. Er ist halt der Corona-Experte und er ist weder Medienstar noch ist er in die Öffentlichkeit selber gegangen, sondern er ist einfach dahin gehebelt worden. Ja. Und warum? Weil er der Einzige ist, der darüber was wirklich sachlich inhaltlich zu sagen hat. Und wenn man ihn mal reden hört, da muss man einfach sagen, wenn man da mit scharfem Sinn folgt, dann stellt man in jedem zweiten Satz fest, dass dieser Mann einfach ein Wissenschaftler durch und durch ist. Und einen Wissenschaftler kann man nicht angreifen, weil der sich auch nur auf das beruft, was er dort forscht. Er ist sehr differenziert, er überlegt sehr, er ist sehr bedacht. Und wenn er jetzt heute wie heute über einen Nobelpreisträger nörgelt, hatte ich heute irgendwie gehört, dann ist das auch völlig in Ordnung, weil man muss einfach sagen, im Moment treiben sich so viele Schwachmaten rum, also wo es gar nicht um den Inhalt geht, den die Leute verbreiten, sondern die Art und Weise, wie sie das präsentieren. Ja, und so ein Professor Drosten, der arbeitet halt schon seit Jahren im Hintergrund und arbeitet auch jetzt noch sehr viel im Hintergrund. Und ganz ehrlich, ich bin genauso froh, so jemanden zu haben, der eben differenziert berät, der auch mal ein paar Atemzüge vergehen lässt, bevor der irgendwas raushaut. Das machen ja die meisten nicht.
Also das fehlt ja so viel. Nämlich
sonst keine Aufmerksamkeit.
Diese Geduld. Genau, richtig. Diese Geduld, genau. Also in allem. Das einfach geduldig sein, auf Leute vertrauen, die das auch gar nicht böse meinen, was die da sagen, sondern einfach nur auch ganz wissenschaftlich sagen, ey Leute, das dauert nun mal alles so ein bisschen, absolut. Aber trust me, ich weiß, was ich mache, so, ne?
Trust Drost.
Trust Drost, das ist die Folge. Trust Drost. Das ist der Folgename.
Geil.
Trust Drost.
Ich freue mich jedes Mal, genau, Trust Ross 3D.
Trust Ross,
geil. Also muss ich sagen, finde ich klasse, kann ich super gut zuhören, kann ich gut beim Meditieren, weil der redet einfach wie ein Wissenschaftler, der hat eine ruhige Stimme und ich will ihn jetzt auch gar nicht als den öffentlichen Drosten bezeichnen, sondern als Wissenschaftler finde ich ihn einfach gut.
Ja.
Also ich finde ihn einfach gut, einfach cooler Dude.
Ja, finde ich wirklich cool.
Können wir mal eine Lanze für ins Feuer legen?
Eine Markus-Lanze, ja, genau.
Oder genau, richtig. Oder halt den Lanzen ins Feuer. Ne?
Der läuft gleich wieder. Haben wir eigentlich gesagt, wir haben heute den 13. Mai und es sind jetzt 22.13 Uhr. Das heißt,
was das heißt.
Ja, 22 Uhr Drosten heißt es jetzt.
Kurz vor Drosten.
Kurz, genau. Ja, ich fühle mich heute irgendwie so Drosten.
Oh, irgendwie so drostig. Oh. Ich fühle mich so eingedrostet. Ah.
Ja, Wer rastet, der drostet.
Ja. Folgenname wurde soeben geändert.
Ja, okay, warte mal.
Wer rastet, der drostet.
Wer ausrastet, der drostet.
Genau, ja.
Nee, der rastet ja nicht aus.
Wer rastet, der rostet.
Das passt gut
zu seiner besonderen Art.
Wer rastet,
positiv, ne?
Der drostet.
Genau, Trust. Wer rastet, der drostet. So, das ist der Folgenname.
Trust.
Geil.
Okay, von mir aus. Okay, ich bin dran. Ah. Ganz plump, aber das lässt sich ja anhand von Daten auch rekonstruieren und beantworten. Was ist dein Lieblings-Emoji?
Kann ich dir sofort sagen. Nicht eine, nicht zwei, nicht drei, doch drei Herzkatzen. Ich verschicke seit erster Stunde drei Herzkatzen für jemanden, den ich wirklich mag. Und auch so im ironischen Sinne.
Hast du mir noch nie geschickt?
Drei Herzkatzen, ja, weil ich dich nicht mag, sondern ich verehre dich. Da muss ich was anderes schicken.
Ah,
ja,
Ehre,
wem Ehre gebührt.
Ehre,
ne? Droste, wem Droste gebührt. Ne?
Genau. Ehre, Drosten.
Geil. Schläg mir da mal eine leckere Bratwurst aufs Drost. Gott, jetzt sind wir da hängen geblieben. Der arme Christian. Nee, also es sind ganz klar drei Herzkatzen, die verschicke
Christian
ich.
Christian und Drosten
Oh Mann. Drei Herzkatzen, ganz klar. Bei dir?
Ja, also ich nutze die.
Vier Herzkatzen.
kennst du das, wenn du einfach keine Zeit hast, du verstehst den Sachverhalt, aber dann schickst du einfach mal so einen Smiley, der lacht. Also,
ja,
ne,
ganz
das,
genau,
das verschicke ich,
ja, ich
sehr
nicht.
Ich auch nicht. Das verschicke ich sehr wahrscheinlich am allerhäufigsten, aber gar nicht böse gemeint. Tatsächlich verschicke ich ganz viele von diesen Herz-Smileys, weil einfach jede Aktion, die geil ist oder die Bock macht oder wenn einer was, ja, gerissen hat, dann bestätige ich damit quasi, oh cool, so ein Oh, ne, cool, dass du das gemacht hast. So.
Der Wolf hat eine Ziege gerissen im Ungehirn.
Oh, voll süß.
Erstmal ein Herz schicken. Herz.
Ja, aber das sind so die beiden. Ich finde aber generell am allergeilsten eigentlich den, oder das Emoji, das weint. Aber das wirklich so kerzengerade nach unten weint.
Ja,
gell?
Ja.
Das ist,
ja, das stimmt, dieses
Ja, aber einfach so, so absolut übertrieben, ey.
Ich hab dir gerade 3 Herzkratzer geschickt. Guck
mal, warte online. Mal, ich muss da mal eben meins. Ach, man sieht ja sogar auch anhand der letzten Emojis, die man verschickt hat, die schicke ich dir mal eben kurz. Das sind meine letzten gewesen. Ach, diesen Tauchergruß, den schicke ich auch ganz häufig. Diese,
ja, der ja, ist auch geil.
Das sind
ja
so meine, hier, meine Top 5. Der Lacher, genau, richtig, der Weiner, ja, der Tauchergruß, der Herzkuss und der Geküsste.
Clown.
Und
der Clown. Clown. So, pass auf, letzte Frage. Letzte Frage, Kamil. Jetzt kommt's, jetzt wird's emotional. Hast du schon mal richtig Liebeskummer gehabt?
Sag mal, was das für dich bedeutet.
Herzschmerz. Du hast für jemanden richtig vermisst und wusstest, da gibt's keinen Weg mehr zurück. Du warst verliebt, es wurde Schluss gemacht und du warst der,
ja,
der Lackmeier, ja, ja, du warst der Gedrostete.
Der Pleitegeier. Ich war der ich wurde gedrosselt.
You have been drosselt.
Ja, klar, hatte ich.
Das ist ein geiles Wort,
hatte
ne?
Ich, aber...
You have been drosselt. Was?
Genau. Hört sich auch an wie so eine, ja, Crossfit-Übung.
Die Droster. Drosses.
Die Drosses-Swings.
Droster. Geil. Drost-Ups.
Kettlebell. Drost.
Bench-Drost.
Drosties.
Drosten-Curls. Kellogg's Drosties. Geil. Das ist geil.
Kellogg's Drosties. Ah, scheiße. Pass auf, hatte ich mal, aber ich habe unmittelbar danach, habe ich daraus gelernt. Und danach hatte ich es nie mehr. Krass. Wirklich nicht.
Ja, das ist ja.
Also ich hatte,
kann man,
ja, das Thema, ich meine, das Thema Beziehung, Liebe und alles, was dazugehört, ist ja eh
ein
multi-interpretierbares, sag ich mal so. Aber ich hatte einmal wirklich so, ach, da war ich, wann war das, 21, 22, so die erste The Big Beziehung, richtig, richtig Liebeskummer und da weißt du auch nicht, wann es vorbeigeht, darum geht's ja. Und bei der zweiten Beziehung und bei der dritten und bei der 81. Ja. dann weißt du ja, dass das einfach, ja, irgendwann, klar, vorbei ist so und dann lohnt es sich für mich nicht mehr irgendwie, ja, es ist wie mit Corona, du weißt ja momentan nicht, wann ist Schluss, deshalb haben viele Leute Angst. Der Drosten
weiß das.
Irgendwie, außer der Drosten, ja, der hat auch Corona-Kummer. Aber ich habe irgendwie mir ganz schnell so ein Mindset drauf gespielt, dass ich mir einfach sage, ja, irgendwann ist auch gut. Cool. So, ne? Und das habe ich bei jeder weiteren Beziehung auch so durchgezogen. Und Liebeskummer ist für mich, ja, ist für mich okay, aber es ist irgendwie auch nicht so greifbar und unnötig. Verstehe. Und ich weiß, es ist irgendwann vorbei. Aber es ist ein ganz, ganz, ganz nicht greifbares Thema. Also ich verstehe jeden, der eine komplett andere Meinung dazu hat. Und das hängt natürlich auch immer mit dem Faktor zusammen, ob man verlassen wurde, absolut, oder verlassen,
definitiv,
hat.
Definitiv, ne? Ganz entscheidend. Ja. Ja, hatte ich auch schon oft früher auch heftig gehabt. Vor allem muss ich auch sagen, bei mir ist der Faktor Distanz immer so ganz wichtig, weil man weiß, die Person ist auch noch räumlich entfernt. Das fand ich auch immer unerträglich. Also, boah, richtig hässlich. Habe ich richtig, richtig drunter gelitten. Ja. Und das ist wirklich was bei mir dann auch zu einer kompletten, zum wirklichen Fatigue geführt hat, ne? Also zu einer richtigen Erschöpfung. Ich habe dann so richtig, also das ist die einzige Situation, wo ich dann nicht mehr trainieren konnte.
Was?
Ich habe richtig gemerkt, nee, also war komplette Blockade. Irgendwo im Thalamus muss da irgendwo eine Übersynaptierung auch wieder stattgefunden haben. Irgendeine Rezeptorblockade. Ich konnte wirklich, die Performance ist auf 10% gefallen. Es hätte gerade noch gereicht, um der Ziege zu entkommen im Tiergarten. Wirklich, das wäre das Allereinzige gewesen, was noch ging. Ja, also wirklich, also richtig krass. Ich war richtig schwach. Mhm. Also richtig, da kann man wirklich sagen, da gehörte ich zu den Schwachen. Man redet ja immer von den Schwachen, ne?
Ja, aber die armen Schwachen. Aber dann bist du ja in der richtigen Prädisposition für ein Takotsubo und für ein Broken Heart Syndrom.
Ja, gut. Ich sag mal, ich habe so viel Pumpkraft aufgebaut die letzten Jahre. Ich glaube, selbst wenn da jetzt ein Tintenfisch draus würde aus meinem Herz und Takotsubo, dann wäre das immer noch eine Pumpfunktion, die vergleichbar wäre mit Eliud Kipchoge, ja, dem Weltrekordhalter am Marathonlaufen.
Kipchoge! Ja, aber das hört sich wirklich an wie so ein Marienkäfer. Ja. Wenn der eine weg ist,
weg, boom, tot. Boom. Gott sei,
krass,
Dank.
Krass. Also das heißt, kommst du überhaupt alleine klar? Oder wo ist das Problem?
Ja, mega gut. Mega gut. Mega gut. Das ist auch alles lange, lange her. Also da hat sich jetzt sehr, sehr viel getan seitdem. Aber das war so mein erster, ja, Smack. Also der war schon heftig, ne? Da war ich, aber es war gut, dass ich das in der Phase hatte, weil das hat sehr stark zu meinem Selbstbewusstsein auch dazu beigetragen.
Ja, ne, voll krass. Das haben nämlich ganz viele hier so, weiß ich nicht, mit 30er Muttis und Fattis, die dann so, ja, sehr lange doch in der ersten Beziehung waren, die irgendwann hinüber war.
Ja.
Und dann stehst du dann nämlich mit 36 Kindern, nee, mit 36 und geil. Hast irgendwie zwei Kiddies und Streit und weißt nicht mehr, was du eigentlich wert bist auf dem Markt, ne? Und was du jetzt mit dir anfangen sollst. Also, ja, krass, also krasse Biografien irgendwie. Ich weiß, ich wüsste auch nicht, wie ich es machen würde. Aber ja. Der Ursprung ist natürlich, würde ich mal behaupten, die eigene Erziehung der ersten, während der ersten Beziehungen. So.
Ja, ganz genau. Ah, das, da lernt man ja wirklich super viel raus. Also echt krass. Also muss ich auch, finde ich echt gut. Also ich muss sagen, ich glaube, wenn man jetzt so ein, also ich könnte von mir aus tatsächlich so eine mustergültige, so ein Ablaufregime für Emotionen im Rahmen von verschiedenen Beziehungen beschreiben, weil es ist echt krass gut gelaufen, muss ich sagen. Ne? Alles durchgemacht, irgendwie so Trennung, verlassen werden, dann aber auch verlassen und bis zum jetzigen Punkt irgendwie das alles mit in so eine Ehe zu nehmen, also da muss ich sagen, perfekt. Das ist wirklich, der Werkzeugkoffer ist voll, ja? Und den habe ich nicht vom Praktiker. Ja?
Sorry, ich habe gerade wieder eine komplette Sushi im Maul. Ich dachte, du redest gerade viel mehr. Aber
nein.
Ich habe gerade ganz vergessen, dass du ja verheiratet bist. Ey, voll krass. Oh yeah.
Krass, oder? Kaum zu glauben.
Hat sich da was getan?
Ja, da hat sich einiges getan. Und zwar haben wir nochmal geheiratet. Wir wollten eigentlich ja dieses Jahr nochmal heiraten. Werden wir auch tun, aber die Umstände müssen uns jetzt noch ein bisschen, sag ich mal, den Weg in die richtige Richtung bahnen. Oder wir müssen uns um die Umstände herum nochmal so eine geile Möglichkeit suchen. Aber ich meine, Ehe ist
ja,
Ehe.
Ja, ist geil. Ist geil. Das machen übrigens viele. Ein zweites Mal heiraten, drittes Mal. Finde ich als Geste auch super. Das Heiraten selber finde ich eher so aus ja, staatlichen halt oder irgendwas Gründen nicht so geil, aber sich selber damit zu zeigen, hey, wir gehören zusammen, genau. Finde ich absolut okay.
Ja, dann geht's auch nur ums Feiern. Wir wollen einfach zelebrieren, weißt du? Es geht einfach darum, nochmal auf die Kacke zu hauen und sich nochmal einfach zu zeigen, ey, das macht immer noch genauso viel Bock wie damals, ne? Oder noch also, mehr sogar, ne?
Richtig cool. Das ist schön, Moritz. Das schön. Ist schön. Nee, weiß ich komplett zu schätzen, dass du das so ausleben kannst. Ich hab da...
Du freust dich für mich.
Ja, ich freue mich für dich. So, sagen wir mal so.
Mega süß.
Ich glaube sogar, dass das ganze Thema Beziehung und das ganze Thema, also ohne jetzt hier ausschwadrouillieren zu wollen, das ganze Thema mit jemandem zusammen zu sein und ist so einfach, dass es wieder so kompliziert ist.
Absolut, ja. Es könnte so einfach sein, ist es aber nicht.
Und damit,
Goddammit,
war das der letzte Satz dieser Folge.
Von Folge, soweit ich weiß, 22.
22,
ist das richtig?
Ja, genau. Also,
es ist unglaublich.
Dann würde ich sagen,
Number 22.
Würde ich sagen, mit diesen.
Soll ich dir was sagen? Es ist gerade 22.22 Uhr.
Nee.
Durch.
Nein, ohne Spaß. Nein, da lügst du. Nein, Moritz, fast. Da lügst du.
Ja, nee, aber
da verdrehst du mal wieder die Tatsachen. Und genau deshalb bist du Single. Und genau dann, nein.
Genau, okay. Genau. Oh Mann. Genieß deine Maki Rolls.
Ja, ne? Danke, Mann.
Deine Drostenfinger.
Ja, Bake it Drosten, ey.
Kentucky Fried Drosten.
Scheiße, was soll ich denn jetzt machen? Was sollen wir jetzt als Folgennamen Corona nehmen? Drosten, also, ja. Trust
Drost. Also, ich fand Kellogg's Drosties einfach geil, aber.
Kellogg's. Warte, Kellogg's. Ja, mach mal, weil es gibt ja die. Ja, klar. Eine Anlehnung an die Frosties, ne? Kellogg's Drosties.
Die Zerebralien. Genau, die Zerebralien für dein Hören.
Warte mal, Kellogg's Drosties, wer rastet, der drostet.
Ganz genau. Ach, geil. Oh, ich freue mich immer die Folge. Das ist einfach geil. Man weiß vorher gar nicht, was dabei rauskommt. Und dann, es ist wie so ein Smoothie-Maker, ne? Unser Podcast. Einfach alles rein, Stacheldraht, irgendwie ein paar alte Batterien, Gameboy.
Und am Ende wunderst du dich über die Farbe. Das ist mir am allerhäufigsten passiert. Ja. Ich dachte so, boah, lecker, lecker, lecker. Und dann wird das so richtig ekelhaft braun. Und ich denke, nein. Ja, ekelhaft, geil. Ey. Komplementärfarbe. Oh, drauf geschissen.
Das ist auch so ein geiles Wort, Komplementärfarbe. Wir sind übrigens der Komplementär-Podcast zu allen anderen. Also schaltet ein. Ja. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und auch diese Folge wieder wegliked, wie Mr. Drosten seine Zahlen, die er täglich vom RKI bekommt.
Richtig schön weggehört, die Folge.
Weggedrostet.
Weggedrostet. Also, folgt uns auf Instagram. Vielen Dank dafür. Vielen Dank fürs Feedback. Und vielen Dank. Wir sehen uns und wir hören uns und wir sprechen uns und wir riechen uns in der nächsten Woche. Ciao.
Ciao, du Marki Rollet.